Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. LVMH, für etwas frankophilere Zuhörer auch LWM-Asch, ist eine sehr beliebte Anlegeraktie. Das Problem, sie läuft schon seit geraumer Zeit nicht mehr wirklich gut. Anderen Luxusanbietern wie etwa Kering geht es ähnlich schlecht. Und genau deshalb möchte ich heute in diesem Podcast über Wirtschaft, über Marken, über Substanz, über die Luxusgüterindustrie sprechen. Legen wir los. So, inspiriert von einigen Fragen und auch von einigen Analysen, die ich gelesen habe, möchte ich heute über die Luxusgüterindustrie sprechen. Ich habe keinen besonders ausgeprägten persönlichen Zugang zu dieser Industrie, schlicht und einfach deshalb, weil ich die Produkte nur sehr selten konsumiere. Aber ist ja völlig egal, was ich mache. Luxus läuft. Luxus läuft auch in Krisenzeiten. Und deswegen ist es auch nachvollziehbar, dass viele Anleger gerne in die entsprechenden Aktien investieren. Ich möchte heute weniger darüber sprechen, wie sich die Margen entwickeln, dass einige Aktien aus diesem Sektor mittlerweile recht günstig, zumindest wenn man das mit der Historie vergleicht, bewertet sind, sondern ich möchte etwas tiefer gehen, damit vielleicht auch unkonkreter werden. Aber vielleicht ist diese Betrachtungsweise hilfreich, um einen eigenen Standpunkt zu entwickeln. Welche Aktie halte ich für kaufenswert? Möchte ich überhaupt noch investiert sein? Glaube ich, dass die Ansätze vielleicht verkehrt sind, dass es also sich anders entwickeln wird? Genau das, was ich letztlich mit jeder Podcast-Folge hier erreichen möchte. Meinen Standpunkt teilen und damit zum eigenen Nachdenken anregen. Luxusgüter. Die Luxusbranche galt und gilt noch immer als besonders widerstandsfähig. Wir sehen das im Übrigen ganz extrem bei einer Aktie wie Ferrari, wenn man sich dort die Absatzzahlen anschaut. Ja, die müssen halt auch nur ein paar tausend Stück verkaufen, um auf ihre Umsätze zu kommen. Die Klientel, die kauft. Ob die Börsen jetzt mal fallen, ob Bitcoin jetzt mal fällt. Ja, es gibt kaum eine Krise, die dazu führt, dass der klassische Ferrari-Käufer, wer auch immer das sein mag, dass der dann sagt, nee, jetzt verzichte ich mal auf das neueste Modell. Also so schwierig sind die schwierigen Zeiten dann auch nicht. Das heißt also, wir sprechen über eine widerstandsfähige Branche, beinahe, aber auch nur konjunkturunabhängig. Luxus funktioniert nach anderen Regeln. Exklusivität, Markenstatus, emotionale Bindung stehen zweifellos über dem reinen Produktnutzen. Und das ermöglicht hohe Margen, das ermöglicht eine treue Kundschaft. Davon haben Konzerne wie LVMH, darunter verstecken sich natürlich noch viel mehr Namen wie Louis Vuitton, wahrscheinlich der bekannteste, Dior, Fendi, die haben davon profitiert. Ein anderes großes börsennotiertes Unternehmen ist Kering. Dahinter stecken zum Beispiel Gucci oder Balenciaga. Tapestry könnte man noch nennen, PVH Corp oder Estée Lauder. Die alle besitzen also Dutzende Luxuslabels und damit ein Portfolio an scheinbar ewiger Begehrlichkeit. So könnte man das ausdrücken. Zu Hermès kommen wir natürlich gleich auch noch. Was steckt wirklich hinter diesen Marken? Portfolio ist nicht gleich Portfolio. Stell dir also Folgendes vor. Du kaufst ein Buch, weil vorne auf dem Cover Charles Dickens steht. Kennt man. Du merkst aber, während du das Buch liest, das hat der Mann niemals geschrieben. Und dann fühlst du dich natürlich betrogen. Es ist nicht nur so, dass du dann unzufrieden bist mit diesem Buch, sondern du fühlst dich hinters Licht geführt. Und hier kannst du dir deine Autoren der Wahl reinsetzen. Wenn du nicht das bekommst, was vorne drauf steht, dann gibt's ein Problem. Und genauso funktioniert das heute mit einem großen Teil der Luxusbranche. Dior, Balenciaga, Chanel, die haben heute ihr Label auf vielen Produkten, die aber mit den ursprünglichen Produkten und auch mit der ursprünglichen Qualität und der ursprünglichen Exklusivität nichts mehr zu tun haben. Christian Dior ist 1957 gestorben, Coco Chanel 1971 und Cristobal Balenciaga hat sein Haus aufgegeben, um seine Prinzipien zu wahren. Die Namen aber, die leben weiter oder besser gesagt, sie werden weiter verkauft. Das erleben wir im Übrigen auch mit einem Lagerfeld. Das haben wir zwischendurch in Deutschland mit einem Job erlebt. Es gibt es auch mit, natürlich mit vielen ganz anderen. Wenn du einmal deinen Namen verkauft hast, dann ist die, wie soll ich das ausdrücken? Dann ist die Gefahr relativ groß, dass diejenigen, die diesen Namen haben, ihn so nach unten ein bisschen weiter aufmachen. Ja, dann gibt es zahlreiche, wie, was fällt mir da ein? Es ist jetzt, ich bin wirklich nicht der Richtige, um zu beurteilen, auf welchen Plattformen man die kauft, aber Best Secret ist so ein Ding. Ja, wie viele Produkte von Armani gibt es bei Best Secret mit minus 50 oder minus 70%? Vielleicht auch bei Zalando. Ich bin da wirklich nicht der Experte. Was ich nur weiß, Exklusivität, die sieht natürlich anders aus. Und sehr häufig sprechen wir dann auch über Produkte, die dem Originalstil vielleicht nachempfunden ist. Aber ob du nun über den Ballermann läufst oder sonst irgendwo in einer Urlaubsregion, im schlechtesten Fall siehst du ein billiges T-Shirt mit einem wirklich teuren Logo. Und das ist genau das Gegenteil von Exklusivität. Diese gesamte Branche lebt ja von einer Illusion. Sie lebt davon, dass du etwas kaufst, was ein Stück Geschichte mit sich bringt. Und nicht nur ein verpacktes Marketingprodukt, was vom ursprünglichen Geist, der Idee, dem Vibes des Designers dann weit, weit entfernt ist. Coco Chanel war eine Ikone in dieser Welt, in der Modewelt, in der Welt der Exklusivität, keine Frage. Vom Waisenhaus zur weltweiten Modenmarke, also die meisten kennen diese Geschichte. Ihr größter Erfolg übrigens, ist es der größte Erfolg? Kann ich nicht sagen, aber ich glaube, das berühmte Chanel Nummer 5 kennt fast jeder, oder? Hat sie einer geschickten Partnerschaft verdankt und nicht ihrem eigenen Können. Sie hatte nämlich weder den Duft kreiert, noch hat sie irgendwas zum Flakon beigetragen. Das Parfum wurde von den jüdischen Brüdern Wertheimer finanziert und vertrieben. Und Chanel hat später versucht, während der NS-Zeit, sich die Rechte daran unter dem Vorwand arisieren zu lassen. Eine Episode, die man selten in glamourösen Biografien findet. Und wenn jemand sagt, das hast aber nachgeschlagen, aber sowas von nachgeschlagen, als ob ich das selber gewusst hätte. Ironischerweise sicherte gerade das Parfum ihren Reichtum und das Überleben der Marke. Heute ist Chanel vollständig im Besitz der Familie Wertheimer und nicht etwa im Besitz der Nachfahren von Chanel selbst. Christian Dior. Dior hat die Modewelt 1907, ihr merkt, ich bin hier eingestiegen, eingestiegen in eine Welt, von der ich echt wenig Ahnung habe. Christian Dior hat die Modewelt 1947 mit dem New Look neu aufgestellt, revolutioniert. Das war opulente Mode nach den Jahren des Krieges. Sein eigentlich größter Beitrag war aber, er erfand das Lizenzmodell im Luxussegment. Er hat also die Nutzung seines Namens an Dritte rausgegeben, die dann Handschuhe, Parfums, Brillen und mehr produziert haben. Die Folge, wer kennt Shark Tank hier? Lizenzen, wie heißt er nochmal, Mr. Wonderful? Komm mir nicht auf den Namen. Alles lizenzieren. Einnahmen ohne Produktionsaufwand. Ein Erfolgsmodell, das später von Gucci, Calvin Klein, Armani und vielen anderen kopiert wurde. Aber was bedeutet das für den Konsumenten? Wir sprechen ja hier über Aktien, nicht über Mode. Ansonsten seid ihr auch vollkommen verkehrt. Das gebe ich offen zu. Wenn ein Produkt nicht mehr von der Marke selbst, sondern unter Lizenz gefertigt wird, dann sinkt oft die Qualität. Dann ist es mit der Exklusivität oft nicht mehr so weit her. Der Preis aber bleibt relativ hoch, weil der Wert fast nur noch im Namen liegt. Und es gibt eben hier ganz berühmte Beispiele wie Balenciaga. War der Inbegriff des kompromisslosen Designers. Chanel und Dior haben ihn den Meister genannt. Seine Kleider waren Kunstwerke, gefertigt mit absoluter Präzision. Und als er gespürt hat, dass niemand seine Ansprüche weitertragen konnte, da hat er sein Haus geschlossen. Freiwillig. Ende aus Feierabend. Das nenne ich mal künstlerischen Anspruch. Aber Jahre nach seinem Tod wurde Balenciaga die Namensrechte beziehungsweise der Name selbst wiederbelebt. Natürlich nicht durch irgendwelche Idealisten, die gesagt haben, das können wir so gut wie er, sondern durch Investoren. Und heute gehört Balenciaga zu Kering. Und nun steht Balenciaga auf Sneakern, die kosten, glaube ich, immer noch locker 5, 6, 7, 800 Euro, auf Hoodies. Ja, ich habe es gesehen am Flughafen. Ich weiß gar nicht, will man dann besonders auffällig sein? Ich verstehe ja das Konzept dieses riesigen Namens auf den Kleidungsstücken nicht. Ist das nicht für sich genommen dann schon keine echte Mode mehr, wenn man einen mit großen Namen draufschreiben muss, was da für ein Hoodie getragen wird? Aber nochmal, vielleicht verstehe ich das auch vollkommen falsch. So oder so, Hoodies, Jeans, Sneaker, 3-4-stellige Summen, aber trotzdem Massenware. Massenware teuer verkauft. Was hätte Balenciaga wohl darüber gedacht? Egal. Für ihn egal, für die meisten Investoren wahrscheinlich auch egal. Die Frage ist, wie nachhaltig sind diese Geschäftsmodelle? Für Anleger geht es ja um Wachstum, um nachhaltiges Wachstum. LVMH, wahrscheinlich die beliebteste Aktie aus diesem Sektor, hat in den letzten 15 Jahren zweifellos stark performt. Sie hat aber sehr deutlich an Wert verloren. Und die Gründe dafür, und dafür, das war eigentlich der Aufhänger, um hier mal darüber zu sprechen, obwohl ich über die Produkte ja kaum etwas sagen kann. Ich bin durch einen Branchen-Newsletter auf die Idee gekommen. Es gibt durchaus Kritik an der Qualität. Es gibt Kritik an der abnehmenden Markenstärke. Es gibt eine Übersättigung, zumindest von einigen Marken, die unter dem Dach von LVMH sind. Und noch schlimmer ist es bei Kering. Ein Umsatzrückgang bei Gucci von 18% im ersten Quartal 2024 war das Warnsignal. Und wer sich die Aktie mal anschauen mag, seitdem geht's bergab. Rabattaktionen in Outlets untergraben das Luxus-Image. Aber sowas von, das ist schlicht und einfach nicht mehr aufzuholen. Und heute ist Gucci, ich habe immer das Problem, wenn ich das hier sage, nicht, dass ich irgendjemand auf die Füße trete. Also es kann ja durchaus sein, dass Gucci nach wie vor eine schöne Sonnenbrille oder eine schöne Tasche macht. Nur Massenware und Luxus geht nicht zusammen. Und bestimmt kostet Gucci immer noch relativ viel Geld. Ich klinge hier so wie jemand, der sich seine Sonnenbrillen selbst schnitzt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gar keine Markenware hier hätte. Nur für mich ist es nicht so entscheidend, ob da dann am Ende des Tages Gucci draufsteht. Ich würde zumindest mal für den Namen jetzt nicht das Doppelte oder Dreifache bezahlen. Bin allerdings auch so frech, dass ich mir manchmal Dinge gekauft habe und ich sage, das ist ja viel zu teuer, das kannst du nicht für eine Sonnenbrille nehmen, zumal ich bei Sonnenbrillen auch noch weiß, dass es letztlich zwei große Hersteller gibt auf der Welt, die produzieren sowieso alles mehr oder weniger in den gleichen Produktionsstätten. Also die 40-Euro-Sonnenbrille und die 400-Euro-Sonnenbrille. Aber ich habe mir auch schon viel zu teure Sonnenbrillen gekauft, einfach weil ich gesagt habe, ja, aber die gefällt mir jetzt, dann kaufe ich. Also es ist wirklich hier überhaupt keine Kritik, die mitschwingt. Wenn mir also demnächst jemand mit Gucci-Sonnenbrille und Balenciaga-Hoodie über den Weg läuft, nicht böse sein, das ist, wo Geschmack so hinfällt. Also, bitteschön, ja. Es gibt an sich aber, und damit sind wir wieder bei den Aktien, es gibt eigentlich derzeit, zumindest von den großen Unternehmen, nur ein einziges Unternehmen, welches ziemlich kompromisslos einen anderen Weg geht. Keine aggressive Expansion, keine Lizenzstrategie. Nach wie vor, wie künstlerisch das ist, kann ich euch das nicht sagen, aber zumindest mal das Label kompromisslose Handwerkskunst, sorgfältige Ausbildung, dann muss man auf die Seite rausgehen, es ist wirklich top gemacht, zumindest mal was das Image angeht. Kontrolle über jede Naht, das heißt, man produziert komplett selbst, man hat nicht outgesourced. MS. Und welches Unternehmen hat LVMH im Börsenwert still, leise, aber doch ziemlich nachhaltig mittlerweile im Börsenwert überholt? Hermès. Also lautet die Frage, ist es wirklich Luxus oder ist es nur das Etikett? Und wenn es nur das Etikett ist, ist es dann nachhaltiger Luxus auch noch in Krisenzeiten? Der wahre Wert einer Marke liegt nun mal nicht im Logo, sondern er liegt im Vertrauen der Kunden. Und das baut man nicht durch Marketing auf, sondern, so würde es wahrscheinlich der Chef einer Luxusmarke selber sagen, durch Integrität, durch Qualität und durch klare Werte. Und wenn dann ein Unternehmen kurzfristig Profite maximiert, indem es lizenziert, indem es auf historische Namen letztlich mittelmäßige Produkte draufpackt, beziehungsweise andersrum, dann ist das für ein paar Quartale sicherlich etwas, was funktioniert. Denn wenn du mit einmal den Hoodie deiner Wahl, den du eben bis jetzt nicht bezahlen konntest, dann doch im Outlet bekommst, dann schlagen viele zu. Die anderen aber, die bereit waren, die hohen Preise zu bezahlen, die wollen das Ding dann eben nicht mehr haben. Das heißt also, da ist dann keine Nachhaltigkeit mehr in diesem Konzept, weil das Vertrauen und die Exklusivität erodieren. Und Hermes zeigt, weniger kann mehr sein. Es ist nach wie vor kein Maxenluxus. Es ist extrem teuer. Ich habe jetzt wirklich an der Stelle überlegt, ob ich das mit der persönlichen Note hier belegen soll. Aber ich habe dann gesagt, ja, was soll's. Ja, wir haben uns einen viel zu teuren Massagestuhl gekauft. Meine Frau und ich haben an einem Flughafen in einer Lounge in einem Massagestuhl gesessen. Und der war so cool. Ich bin drin eingeschlafen, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, weil ich kein so guter Einschläfer bin. Und wir haben immer gesagt, weil eigentlich müssten wir Massage. Und dann haben wir gesagt, ja, Mensch, wir sind ja jetzt im Alter, wo eigentlich dann umgesetzt werden muss. Wir haben also einen Massagestuhl zu Hause stehen. Und wir sind ganz schlimme Kunden gewesen, weil theoretisch hätten wir einfach gesagt, ja, wir wollen den. Ja, wir haben aber derzeit keine Rabattaktion. Egal, wir wollen den ja haben. So, da sind wir natürlich nicht so reingegangen. Wir sind ja cleverer. Und dann gab es aus dem Nichts heraus, ja, wir haben hier eine Rabattaktion, 5%, ich sage jetzt nicht wo, das geht zu weit, 5% und wir haben hier ein Sondergeschenk für Sie, diesen, jetzt kommt's, MS-Schal. Habe ich mal kurz mal gegoogelt, dann kostet so ein Schal da locker doch 500 Euro, wo man sagt, na hoppsala, das ist sicherlich ein viel besserer Schal. Also ich kann es euch noch nicht sagen, weil er noch nicht da ist. Er kommt nächste Woche. Ich werde dann gerne mal berichten, ganz sicherlich keine Fotos machen davon, wie ich mit einem MS-Schal durch die Gegend laufe. Aber darum geht's ja. Richtigen Luxus erkennen dann vielleicht Insider. Bei allen anderen, ganz anders als bei Balenciaga-Klamotten, wird das dann ja keiner sehen, weil nur der Insider erkennt, dass es ein MS-Schal ist. Und das ist eben, was ganz viele nicht wollen. Aber ein bestimmter Kundenkreis möchte genau das. Also, nicht jeder Luxus ist gleich Luxus. Wenn wir über Luxus sprechen, dann geht das nicht nur über den Preis, sondern auch über eine Strategie. Dann geht das über Marken, die für etwas stehen und die nicht nur auf etwas stehen. Also die etwas mehr bieten als nur das Prestige, was eine sehr launische Diva ist. Wir haben nämlich eine Welt voller Logos. Wir haben eine Welt voller Marken, aber es gibt nur noch relativ wenige, die konsequent Qualität liefern. Vielleicht könnte man sagen, ist Hermes, ich finde aber sehr viel leiser, das Ferrari aus der Modewelt. Und denn auch bei Ferrari, ich weiß es nicht, ich bin noch nicht in einem Ferrari-Autohaus gewesen, aber ich denke mal nicht, du kannst reingehen und sagen, unter 15% Rabatt mache ich gar nichts. Dann werden die sagen, ja, danke, Sie können sich da vorne gerne noch einen Kugelschreiber mitnehmen, aber das machen wir hier nicht. So, ist das jetzt eine Antwort darauf, welche Aktie man kaufen sollte? Nein, ist es nicht. Und es ist vor allen Dingen auch keine Empfehlung, seine LVMH-Aktien zu kaufen. Ich denke aber, diese These werde ich mitnehmen in einer der nächsten By the Dip Podcast-Folgen. Und darüber hinaus, ich glaube, wenn ich eine Aktie aus diesem Sektor kaufen würde, dann, na jetzt ratet mal, dann wäre es wohl Hermes. Soweit für heute. Bis nächste Woche. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.